Willkommen bei Business Class. Ich bin Leo Ginsburg und heute ist bei mir Christian Schneider-Sicker zu Gast. Er ist CEO von Liquid. Hier verwaltet er mehr als 2,5 Milliarden Euro. Bevor es losgeht, das ist Teil 2 unseres Interviews mit Christian. Wenn ihr wissen wollt, wie seine Zeit in Oxford, in Harvard, bei Goldman und bei Bertelsmann war, dann hört euch erstmal Teil 1 an. Hier geht es direkt weiter.
Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
Du hast am Anfang des Interviews gesagt, dir war das eigentlich immer egal, ob du jetzt Konzern oder Unternehmer, du wolltest was bewegen.
Mhm.
Aber gab es bei dir auch Momente, wo du irgendwie gedacht hast, ey, jetzt reiße ich mir so den Arsch auf und habe so krasse Ideen, aber es ist nicht mein eigener Laden und irgendwie, ich arbeite da am Ende für jemand anderen, weil am Ende ist man ja auch angestellt.
Klar.
Aber gab es da Momente, wo du so ein bisschen enttäuscht warst oder gedacht hast, ey, warum mache ich das nicht einfach alles selbst?
Ja, natürlich. Also ich glaube weniger vom Materiellen, sodass ich das Gefühl hatte, irgendwie steht mir mehr zu, weil ich hatte immer das Glück, in Unternehmen zu arbeiten, die, kennt ihr ja auch, die auf der Mitarbeiterbeteiligung, so auf der Bonusseite immer Systeme hatten, also wo es durchaus schon Sinn gemacht hat, sich anzustrengen. Ja, also das ist ja fürchterlich, wenn man das Gefühl hat, also du kriegst deine 2,50 Euro, egal ob du was tust oder nicht. Es ist eher, glaube ich, dass in jedem Unternehmen, und das ist jetzt wirklich keine Kritik an denen, in denen ich gearbeitet habe, in jedem größeren Unternehmen halt die Fähigkeit, seine eigenen Ideen, Konzepte, selbst wenn du weißt, dass sie sehr, sehr gut sind, durchzusetzen, halt immer irgendwie eingeschränkt ist. Und das können Faktoren in deinem eigenen Unternehmen sein, das können Faktoren auf der Shareholder-Seite sein, was weiß ich nicht. Und das kann natürlich mega frustrierend sein. Ja, und dass du dann da sitzt und sagst, also ich würde jetzt unglaublich gerne diesen Deal machen und der wäre auch für unser Unternehmen genau das Richtige und dann kommt irgendjemand aus der Ecke und killt dir das. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil vom eigenen Unternehmen. Ein Nachteil ist dann natürlich, dass du zumindest eingangs nicht annähernd die Masse hast, die du im großen Unternehmen hast. Ja, also da hast du den Luxus, dass du so ein bisschen auch auf der Arbeit deiner Vorgänger aufbauen kannst und du hast dann halt schon funktionierende Prozesse, du hast schon funktionierende Umsätze.
Und Mitarbeiter
etc., genau. Ja.
Wie viel hast du damals verdient, als du deinem Vorstand warst?
Och, das war schon fast siebenstellig. Das war schon okay.
Als Fixgehalt dann?
Ja, so all in. Ja, und dann halt Boni dazu und was weiß ich nicht. Das war, ja, signifikant.
Konnte man davon leben?
Ja, na gut, selbst in London, ja. Also in London kannst du nochmal alles irgendwie dritteln von den Kosten her, ja. Aber das war für mich und war auch für viele, die ich kenne, ehrlich gesagt auch nie der Treiber. Und das bringt uns ja vielleicht auch so ein bisschen zu dem, was ich jetzt mache. Also ich glaube, das Muster war immer so ein bisschen, du bist motiviert von dem, was du machst, du willst etwas bewegen, du willst gut sein in dem, was du machst. Und ja, da muss die Bezahlung fair sein. Aber das war jetzt nicht unbedingt der Hauptmotivator.
Es war eher so, Man macht etwas, wo man richtig gut ist und das Geld kommt von alleine sozusagen.
Aber da glaube ich ganz fest dran. Also ich glaube, dass so zumindest in meinem Wertesystem so funktioniert. Ja, also du machst was, bist da gut und dann folgt der Rest.
Okay, dann hast du gedacht, Corporate-Welt vorbei, ich mache jetzt zurück zu den Wurzeln, ich gründe wieder was Eigenes, hast dann Liquid gegründet und heute verwaltest du da mehr als 2,5 Milliarden Euro. Für die Hörerinnen und Hörer, die erstmal denken, was ist das für ein Unternehmen? Kurzer sozusagen Elevator-Pitch, was macht ihr?
Ja, also Liquid demokratisiert quasi die Anlagephilosophie von sehr, sehr vermögenden Privatpersonen und Family Offices und Stiftungen. Also die Idee ist im Kern, es gibt aus unserer Sicht eine gewisse Art, sein Geld zu investieren, anzulegen, die gewissen Prinzipien folgt. Und die sind für Family Offices, für die, die es nicht kennen, Family Offices sind also private Unternehmen, die das Geld von Milliardären und was weiß ich nicht verwalten. Also ein normaler Milliardär investiert ja nicht über eine Bank, sondern hat sein eigenes Team, das sich um sein Geld kümmert. Anderes Beispiel sind dann zum Beispiel die großen amerikanischen Universitätsstiftungen. Das Yale Endowment ist ja ein großes Beispiel. Die investieren also auf eine gewisse Art. Die investieren über Green-Kapitalmärkte, die wir alle kennen. Die investieren aber auch halt in Private Equity, Venture Capital. Und dass das im Kern auch statistisch bewiesen, wirklich eine gute Art ist, sein Geld anzulegen. Und die aber den meisten erfolgreichen Menschen nicht offen steht. Und die Idee von Liquid ist also quasi genau diese Art des Investierens für die Gestalter, Macher und Unternehmer unter uns zu öffnen. Und Fokus auf Gestalter, Unternehmer, so ein bisschen auch aus der eigenen Erfahrung, weil ich halt selber halt Gestalter, Unternehmer war, wahrscheinlich zu denen gehörte, die irgendwie ja nicht mehr ganz arm sind, aber auf keinen Fall irgendwie für eine Goldman Sachs Privatbank in irgendeiner Weise interessant sind. Also wirklich so ein bisschen zwischen die Bank an der Ecke und die Privatbank fallen. Und da kannte ich sehr, sehr viele Leute, die sich in dieser Situation befanden, die gut waren in dem, was sie taten, egal ob sie Zahnarzt, Schauspieler oder Unternehmer waren. Als Ergebnis etwas mehr Geld als der Durchschnitt hatten, nicht unbedingt eine Riesenpassion für die Finanzwelt verspürt haben und irgendwie so ein bisschen hilflos waren. Also du hast dann kriegst dann deinen Bonus und denkst so, ja Mensch, was mache ich denn damit? Und das ist im Grunde genommen, was mich zu Liquid dann damals getrieben hat.
Ihr fokussiert euch ja auf Private Equity, wie du gerade gesagt hast. Kannst du uns kurz erklären, was ist das eigentlich?
Ja, nicht nur. Also wir nennen das immer den Family Office Ansatz. Das heißt, also wenn du zu uns kommst, dann investieren die dich einerseits in Aktienanleihen, alles was man so kennt, aber wir glauben halt auch sehr, dass man in seinem Portfolio eine, ja zum Beispiel Private Equity.
Das ist ja das Besondere an euch eigentlich, genau. Der Unique Selling Point, dass man, wenn man irgendwie bei euch das Geld anlegt, dass man auch die Möglichkeit kriegt, als Normalo in Private Equity zu investieren.
Genau.
Und Private Equity in einfachen Worten sind ja eigentlich Unternehmen, die nicht an der Börse sind, aber mittelständische Unternehmen, vor allem viele, die aber trotzdem spannend sind.
Ganz genau. Also Private Equity ist im Grunde genommen das Investieren in nicht börsennotierte Unternehmen. Das ist inzwischen hat in den 1980ern angefangen mit KKR Nabisco, war damals der große legendäre Deal. Und da geht es im Grunde genommen darum, dass spezialisierte Fonds Unternehmen mehrheitlich erwerben. Das Wichtige ist mehrheitlich. Und dann, anders als ein normaler Aktieninvestor, in diesem Unternehmen Verbesserungen umsetzen, Strategieänderungen durchführen, um dieses Unternehmen quasi wertvoller zu machen. Dabei kommt meistens ein Leverage, also ein Schuldfaktor dazu. Das heißt, also wenn du das Unternehmen für 1 Milliarde kaufst, hast du wahrscheinlich 300-400 Millionen dann an Fremdkapital drin, was natürlich im Erfolgsfall deine Eigenkapitalrendite nochmal verbessert. Aber es ist auch im Kern eine Form des Unternehmertums. Ja? Und das ist eine sehr, sehr spannende Anlageklasse. Große Vermögen investieren typischerweise so 30% ihres Gesamtvermögens in Private Equity.
Was ist für dich großes Vermögen, damit wir einfach eine Relation haben?
Ja, also jetzt Benchmark hier wäre Family Offices. Mhm. Also Family Offices mit 50 Millionen plus, wenn man, oder auch das Yale Endowment, die haben also einen sehr, sehr großen Teil ihres Gesamtinvestments in Private Equity Venture Capital. Und das ist eine Anlageklasse, die seit 20 Jahren mit hoher Konsistenz deutlich über Aktien auch performt. Das liegt meines Erachtens daran, dass du halt auch diese Hebel zur Wertschöpfung hast, die du als passiver Aktieninvestor nicht hast und ist aber für ja fast alle momentan nicht zugänglich. Und für uns ist einfach das eine Anlageklasse, die dazu gehört, wenn man sich die Illiquidität leisten kann. Also es ist eine Anlageklasse, die kannst du nicht wie Aktien jeden Tag handeln, weil diese Unternehmen müssen halt gekauft werden, verbessert werden etc. Aber es ist eine ganz, ganz spannende Sache und tut auch, glaube ich, in Summe gesellschaftlich was Gutes. Also Private Equity hatte ja in Deutschland lange einen angeschlagenen Ruf.
Ja, so einen Heuschreckenruf.
War ja damals der Müntefering. Das ist, glaube ich, vollkommen überaltet. Also wenn man sich anschaut oder vergleicht, Unternehmen in Private Equity Hand und Unternehmen an der Börse, wer schafft mehr Jobs, wer wächst schneller etc. Also auf diesen ganzen Positivfaktoren, da schneidet Private Equity inzwischen sehr, sehr gut ab. Und von daher ist es auch, glaube ich, nicht so, dass das ein Nullsummenspiel ist, wo irgendwie die bösen Investoren auf Kosten der Gesellschaft profitieren. Auch im Bereich ESG sind, würde ich sagen, die Private Equity Unternehmen oder die Unternehmen in Private Equity Hand teilweise weiter als die börsennotierten Unternehmen. Also es ist eine ganz spannende Anlageklasse.
Du hast gerade gesagt, überdurchschnittlich gut, also so besser als so klassische Aktien. Mhm. Sagen wir MSCI World im Schnitt, irgendwie kennen wir ja alle die Zahl, 8% nach 15 Jahren. Mhm. Was ist denn so bei Private Equity, mit was kann man da rechnen?
Also Private Equity über die letzten 20 Jahre nach Kosten war so ungefähr bei 14,5. Das ist aber der Durchschnitt. Also was du in Private Equity hast, ist anders als bei Aktien, wo wir alle wissen, es sehr, sehr schwer ist, über die Jahre als Fondsmanager besser abzuschneiden als der Durchschnitt, ist es in Private Equity so, dass du eine sehr breite Verteilung zwischen den extrem guten Fonds und den weniger guten Fonds hast. Und wenn die Zahl für den Durchschnitt über die letzten 20 Jahre bei 14-15% liegt, dann liegt sie für die Top-Fonds, also für das beste Viertel, bei 20-25%. Und da kann man dann sagen, ja, ist ja schön, aber man kann ja bekannterweise die Topfonds nicht erst im Nachhinein auswählen. Das ist bei Private Equity anders als bei Aktien. Also du siehst bei Aktien, salopp gesagt, der Star-Manager dieses Jahres ist der Flop-Manager des nächsten Jahres. Bei Private Equity ist es so, dadurch, dass das ein Skillset ist, was sich auch über Jahre aufbaut, also quasi so kumuliert entsteht, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein Fondsmanager, der mit seinem letzten Fonds unter den besten 25% war, auch mit seinem nächsten Fonds unter den besten 25% sein wird. Also das ist ein ganz schöner Faktor. Man kann also in Private Equity mehr als in anderen Anlageklassen, ist nicht garantiert, aber man kann mit viel, viel höherer Wahrscheinlichkeit sagen, dass die Erfolge der Vergangenheit eines Fondsmanagers ein Indikator für die Zukunft auch sind.
Bei Private Equity ist es ja sehr schwer, als Normalo da irgendwie mitzumischen. Mhm. Man braucht ja sehr, sehr viel Geld, um da überhaupt einzusteigen. Mhm.
Ab wann? Und Beziehung. Also und Geld Beziehung. Ist eine Sache, ja. Weil das andere ist halt auch, diese Fonds sind generell so aufgesetzt, dass sie, die Erfolgreichen, können sich ihre Anleger, auch wieder salopp gesagt, eigentlich aussuchen. Mhm. Und von daher arbeiten die generell nur mit Investoren, die schon seit x Jahren mit ihnen investiert sind, weil sie da auch wissen, die sind verlässlich, die liefern etc. pp. Ja, also ich würde sagen, es ist klar, das Kleingeld, was du brauchst, aber es ist auch der Zugang.
Ab wie viel Geld macht denn sowas Sinn? Du hast gemeint, 20% ist sowas, so im Family Office-Bereich irgendwie gemacht wird, wenn man jetzt als Normalo, und wir reden jetzt, okay, nicht Normalo, aber als überdurchschnittlicher Gutverdiener, das ist ja auch eure Zielgruppe, genau. Die du gesagt hast, die irgendwie zu klein sind für die Privatbank, aber zu groß jetzt einfach für Scalable Capital, MSCI World und ein bisschen mehr machen wollen. Wie viel Geld braucht man, um da wirklich mitmischen zu können?
Das hat sich jetzt gerade geändert oder ist dabei, sich gerade zu ändern. Also wenn wir vor 3-4 Monaten gesprochen hätten, wäre die Antwort gewesen mindestens 200.000 Euro.
Weil, ja, okay, das ist schon gut.
Ja, und damit liegst du ja dann de facto bei einer Million, die du irgendwie investierbar haben musst. Also das war schon wirklich viel Geld.
Also eine Million, damit sie alle 20% sollte man ungefähr in Private Equity investieren. Das heißt bei 200 mal 5, genau. Also insgesamt eine Million investiert.
Genau. Und siehst du, merkst, dass wir in einem Wirtschaftspodcast sind. Ja. Genau, das ist die Rechnung. Also es waren 200.000 Euro und das lag daran, dass einfach regulatorisch die BaFin gesagt hat, das ist eine spezielle Anlageklasse, da haben wir das Limit eingezogen, 200.000 Euro und du musst erfahren sein. Und das hat sich jetzt gerade Anfang des Jahres geändert. Da hat die Europäische Union eine neue Art von Investmentfonds eingeführt, beziehungsweise eine schon bestehende Art etwas aufgemöbelt, den sogenannten LTIF. Und das ist ein Vehikel, mit dem man jetzt ab ein paar tausend Euro, also bei uns wird das ab 10.000 Euro sein, in diese Strategien auch investieren kann. Und das war bisher einfach nicht möglich, weil man mit einem normalen, offenen Fonds nicht in semiliquide oder illiquide Sachen investieren durfte. Und jetzt kannst du wirklich spannende Sachen machen, indem du, wir werden das wie gesagt ab 10.000 Euro machen, ab 10.000 Euro dann deine eigene Private Equity Allokation im Portfolio haben kannst. Und das wird hoffentlich diese Anlageklasse nochmal einem viel, viel breiterem Publikum öffnen, als es bisher der Fall war.
Warum wurde es geändert? Hast du da gut lobbyiert in der EU?
Nee, es wurde geändert. Also es wurde versucht zu ändern schon in 2015. Da hatten sie schon versucht, Kapital in die Realwirtschaft reinzubringen, indem man auch den Privatanlegermarkt anzapft. Also das war das ausgedrückte Ziel der EU, war zu sagen, wir merken, Europa braucht Investitionen in die Realwirtschaft. Europa braucht Investitionen auch in die Energiewende. Und die kommen einfach von den Börsen nicht in ausreichendem Umfang. Und deswegen überlegen wir jetzt hier ein neues Vehikel einzuführen. Das Problem war, das war damals mit so viel Restriktionen auch dann behaftet, dass es nie wirklich geflogen ist. Also in diesem sogenannten LTIF 1.0 gibt es ein Angebot, das vielleicht der eine oder andere kennt in Deutschland. Das war Klimavest hier in Deutschland von der Commerz Real, eher so ein konservatives Produkt. Das ist ganz gut gelaufen. Sonst war das eher ein bisschen unspektakulär. Und deswegen hat die EU jetzt gesagt, okay, wir gehen nochmal die Regeln an und schauen uns vor allen Dingen auch an, in welche Art von Anlagen darf man investieren und wie kann man einem normalen Anleger irgendeine Art von halbwegs regelmäßiger Liquidität bringen. Weil die Herausforderung bei Private Equity, gut, das für ein Family Office kein Problem ist, du bist halt effektiv mit deinem Geld für 7 Jahre gebunden. Ja, also formal ist das irgendwie 12, aber wenn man sich so die Rein- und Rausflüsse anschaut, ist die effektive Kapitalbindung bei Private Equity ungefähr so 7 Jahre. Das ist für ein Insti kein Problem. ist auch wahrscheinlich für viele Privatanleger, wenn man mal ganz ehrlich ist, also das hast du beim Haus oder bei einer Wohnung ja auch so, aber es ist halt trotzdem so ein Jack-Faktor, wo du ein bisschen denkst, da stecke ich schon ganz schön lange drin. Und das kann man jetzt mit diesen LTIFs auch anders gestalten, dass du da unter gewissen Beschränkungen halt dann auch quartalsweise raus kannst. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor. Also wenn wir mit unseren Kunden sprechen, ist immer, was sind die Blocker bisher bei Private Equity? Klar, Anlagesumme, Liquidität und dann so ein paar eher technische Sachen.
Ich meine, du hast gerade 7 Jahre angesprochen, aber ich meine, wenn man in ETFs investiert, sollte man sein Geld ja auch eigentlich dann 7, 10 Jahre nicht anfassen.
Absolut. Ich glaube, es ist auch wieder viel Psychologie.
Und da hat man die Möglichkeit.
Das ist genau das. Also ich glaube, es ist ja gar nicht mal, dass du musst oder willst oder solltest, aber ich glaube, im Kopf, ja, die Fähigkeit, ja, aber ich könnte. Das ist, glaube ich, gerade in Deutschland. Ich meine, wir sehen es ja auch, wir haben ja diese riesen Cashquoten überall, weil ich glaube, die Leute hier sind schon eher...
Tagesgeld ist zu viel.
Ja, denn die Leute sind sich, glaube ich, emotional auch wieder fast eher zu sehr bewusst, was alles im Leben schiefgehen kann. Und deswegen halten sie einfach so wahnsinnig viel dann liquide, um für den Fall der Fälle dann da irgendwas zu haben.
Bevor wir jetzt über das Investieren noch konkreter ein bisschen sprechen, jetzt sagst du, okay, bald kann man bei euch mit 10.000 Euro einsteigen, in Private Equity investieren. Was sind da so eigentlich die Kosten?
Also die Kosten sind... in Private Equity deutlich höher als, also als Anlageklasse deutlich höher als am Aktienmarkt. Und ich finde das persönlich auch okay, weil diese Fonds auch wirklich was tun für ihr Geld. Also die verwalten nicht nur, sondern die investieren auch wirklich aktiv. Und ein Großteil der Bezahlung dieser Manager durch den sogenannten Carry, also den Carried Interest bekommt, das ist quasi eine Gewinnbeteiligung. Und die liegt meist, also grob mal gesprochen, für Private Equity ist es meistens so, dass man sagt, auf Profi-Ebene, 2% Gebühren gehen an den Fonds und dann kriegt der 20% der Gewinne nach einer gewissen Vorzugsverzinsung. Und da kann man erstmal sagen, um Gottes Willen, 20% ist wahnsinnig teuer. Aber was mir gefällt, ist, dass das so eine gewisse Interessensgleichheit schafft. Weil die meisten Fonds, und ich habe viele Freunde, die in Private Equity arbeiten, ja, die 2% sind schön, aber ich meine, deswegen stehst du nicht wirklich auf. Ja, weil die haben ja auch inzwischen wirklich große Kostenstrukturen etc. Und die leben, also ein guter Private Equity Investor lebt eigentlich für die 20%. Und diese 20% bekommt er aber nur, wenn du als Anleger die 80% bekommst und davor schon eine gewisse Vorzugsdividende und die liegt meistens so bei 8-9% verdient hast. Also ich finde das so als Konstrukt halbwegs unternehmerisch und interessant. So, das ist so normale Private Equity. Das aber, wenn wir zum Beispiel, wenn du Leo privat 5 Millionen in KKR investierst. Mhm. Ja. Wenn du dann in klassischen Private Equity Dachfonds investierst, hast du dann meistens darüber, die bieten wir auch an, ja, hast du dann meistens darüber nochmal so ein bisschen ETF-ähnliche Kosten, um diese Dachfondsstruktur zu regeln. Mit diesem LTIF machen wir es jetzt anders. Da investieren wir nicht in die Fonds von Cinven, Advent, wie sie ja alle heißen, sondern investieren gemeinsam mit denen direkt in deren Portfoliounternehmen. Und das hat halt den großen Vorteil, dass du nicht die Kostenstruktur dazwischen hast. Die kann ja beim schlecht gemachten Dachfonds mal schnell bei 4-5% liegen. Du hast also nicht diese Kostenstruktur dazwischen, sondern hast im Grunde genommen nur die Kosten von dem Fonds, in dem du investierst, in diesem Fall Private Equity Next, das ist der Name von unserem Fonds, und hast darunter dann, bist du direkt parallel gemeinsam mit KKR an Unternehmen XY beteiligt. Und das in Summe kommst du dann wahrscheinlich so auf der Kostenseite, anders als beim Dachfonds, bei 2%-ish raus. Ich würde aber immer bei Private Equity auf die Nachkostenrendite schauen, weil letztendlich lernen wir alle, und das macht ihr auch sehr gut, dann das auch immer wieder im Kopf der Leute zu etablieren, in den liquiden Märkten, schau auf die Kosten, absolut, A und O. Ja? Aber bei den illiquiden Märkten, Private Equity, Venture Capital, würde ich sagen, ja, Kosten sind wichtig, aber schau auch auf die Qualität und vor allen Dingen schau auf das Nachkostenpotenzial.
Das ist genau über das, was ich jetzt gerne sprechen würde, diese Schau auf die Qualität. Weil wenn du ein börsennotiertes Unternehmen hast, du hast Geschäftsberichte, irgendwie, du kannst da alles einsehen. Wie ist es so bei so einem Private Equity Unternehmen? Was kriegst du als irgendwie als Sparer, als Normalo eigentlich zu sehen? Wie kriegst du überhaupt Einblick? Was kriegt man da so?
Du meinst jetzt auf, als Investor, ja, ja. Der so,
also wenn genau. ich jetzt sage, mhm. ich will jetzt irgendwie 10k mhm. in Private Equity mhm. investieren mhm. und welche Informationen kriege ich da? Also auf was kann ich mich da freuen?
Also du kannst dich freuen auf, also du investierst ja de facto in einen Fonds, der dann wie gesagt wiederum in diese Unternehmen investiert. Und du kriegst also einmal natürlich ein ganz normales Fondsreporting, wie jeder kriegt. Du kriegst aber darüber hinaus halt auch Einsichten in die Unternehmen, in die du wirklich investiert hast. Und ich glaube, wenn man den ganzen Kladderadatsch, der dazwischen hängt, rauslässt, ist Private Equity letztendlich, sollte man sich so vorstellen, dass man sein Geld in ein Portfolio an echten Unternehmen in der Realwirtschaft packt. Ja? Und von daher werden wir auch in unserem Reporting halt den Aspekt betonen. Also wir werden dir auch wirklich zeigen, Ziel bei uns ist, dass man dann über Zeit so ein rollierendes Portfolio von 100 Unternehmen hat, weltweit. Das sind einige in den USA, einige in Asien, viele in Europa. Und dass du dann im Grunde genommen sehr plakativ dann auch siehst, da siehst du natürlich an Tag 1 nichts, weil diese Unternehmen erstmal gekauft werden müssen. Aber dann über Zeit siehst, okay, ich bin also mit CVC an Unternehmen X in Spanien beteiligt und dieses Unternehmen macht das und das und der Plan ist, dass wir dieses Unternehmen gemeinsam, keine Ahnung, Richtung Asien internationalisieren. Also das sind dann wirklich auch so unternehmerische Geschichten, die dahinter stehen und das siehst du und worauf solltest du vielleicht auch wichtig, vielleicht auf was solltest du schauen, bevor du dich entscheidest, ob du da irgendwie in LTIF 1 oder LTIF 2 investierst. Ich würde sagen, auf jeden Fall auf die Private Equity Fonds, mit denen du investierst, weil wie gesagt, Past Performance in gewisser Weise hier schon ein Indikator. Dann solltest du wahrscheinlich auch darauf schauen, haben die Leute, mit denen du investierst, Erfahrung, diese sogenannten Co-Investments mit diesen Fonds zu machen. Und da werden wir mit einem Partner arbeiten, der das seit 20 Jahren macht. Wir haben den noch nicht angekündigt, aber der hat insgesamt 90 Milliarden in Private Equity investiert, also schon ein bisschen was. Und ich würde sagen, also immer auf die Underlying Assets schauen und dann auf die Qualität und bewiesene Kompetenz der Leute, mit denen du direkt oder indirekt investierst. Das ist das Wichtigste. Also es ist weniger, dass du ex ante sagen kannst, oder ich habe da drei Unternehmen drin, die spannend sind. Es ist ja wie ein Venture. Weißt du, wenn du in Accel Fonds investierst, weißt du nicht, in was die investieren. Du weißt aber, Accel macht einen sehr, sehr guten Job, diese Unternehmen zu finden.
Von den 2,5 Milliarden, die du sozusagen mit deinem Team verwaltest, wie viele Leute arbeiten bei euch?
Bei uns sind es ungefähr so 110, 120 aktuell, ja.
Von den 2,5 Milliarden, wie viel Geld steckt da von dir drin?
Also nicht relevante Beträge. Also wir sind natürlich alle in unserem Management-Team dort investiert, aber das sind inzwischen glücklicherweise sehr kleine Beträge. Was wir aber haben, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, wo deine Frage hingeht, wir haben natürlich versucht, überall sicherzustellen, weil das halte ich auch persönlich für wichtig, dass unser privates Geld oder auch das private Geld von unseren Partnern hinter dem steht, was wir unseren Kunden anbieten. Also wir haben zum Beispiel auch professionelle Strategien im Venture-Capital-Bereich. Da brauchst du halt aktuell noch diese 200.000 Euro und da investierst du also mit diesen weltweit wirklich führenden Unicorn-Fonds. Und da haben wir sichergestellt, dass der Partner, mit dem wir das machen, das ist ein Outfit aus England, aus Oxford, dass die Partner dort privat 50 Millionen in diese, also die haben ein bisschen mehr Geld als wir, die haben 50 Millionen privat in dieselben Strategien investiert, um unseren Kunden halt sagen zu können, du kriegst hier nicht irgendwie die vielbeschworene Zahnarzttranche, sondern du kriegst hier wirklich genau das, wo auch die Leute, die dahinter stecken, ihr Geld reinpacken.
Was ist dein Ziel mit dem Unternehmen noch? Also jetzt 2,5, wo willst du so in 3-5 Jahren stehen?
Die Luft nach oben ist riesig. Ich glaube, dieser Markt an erfolgreichen Gestaltern, das sind ja, also bei uns die Mindestanlage generell bei 100.000 Euro, außer als jetzt bei diesem Private Equity Produkt. Aber da redest du wahrscheinlich von 15-20% der Bevölkerung. Also es ist ja jetzt Nische, aber es ist nicht irgendwie eine Mikronische. Und du redest natürlich vom verwaltbaren Vermögen von mehr als 50% des Gesamtvermögens in Deutschland. Und von daher, die Luft nach oben ist riesig. Es dauert halt länger, als man denkt. Ich meine, das ist, glaube ich, bei der Unternehmensgründung immer so. Es ist bei Fintech, glaube ich, besonders so, weil du musst halt über Zeit immer wieder beweisen. Also ich glaube, die Leute sind generell skeptischer, als sie vielleicht in anderen Märkten sind. Ist vielleicht auch gut. Ja, die wollen erstmal sehen, schön, dass es die heute gibt, gibt es die morgen auch noch. Wir sind, wie gesagt, mittlerweile seit 6 Jahren unterwegs. Das heißt, also wir haben da auch jetzt schon eine gewisse Historie. Wir können zeigen, dass wir auch auf der liquiden Seite sehr, sehr gut performt haben über die Jahre. Und von daher, es dauert. Wir haben glücklicherweise Shareholder, die auch, glaube ich, bereit sind, uns da langfristig zu unterstützen. Und ich habe noch wahnsinnig Lust. Ich habe ein super Team um mich herum, was zum Teil deutlich, ich meine, ich bin jetzt 50, ich habe im Team wahrscheinlich eher so einen Altersdurchschnitt von 35, also die haben auch noch alle richtig Bock, was zu machen. Und von daher machen wir weiter unser Ding. Es ist auch schönerweise ein Markt, glaube ich, wo der Feind ist das Sparbuch, das vorhin angesprochen, der Feind ist das Nichtstun. Und es ist auch schön, ein Markt zu sein, wo ich nicht darauf hoffen muss, dass es irgendwie einem Mitbewerber besonders schlecht geht, damit ich davon profitieren kann, sondern im Grunde genommen, wenn es uns gut geht, kann es anderen gut gehen, wenn es anderen gut geht, kann es auch uns gut gehen. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Marktdynamik.
Dann abschließend noch ein Thema, glaube ich, das viele interessieren. Du bist jetzt super Karriere gehabt, namhafte Unis besucht, bei Bertelsmann bist fast nach ganz oben, CEO warst von einem Unternehmen, jetzt hast du dein Liquid gegründet. Wie investierst du persönlich dein Geld?
Du, sehr ähnlich, wie es auch unseren Kunden empfehlen. Also ich bin in den, ich meine, ich habe natürlich glücklicherweise in Berlin jetzt früh unsere eigene Wohnung gekauft. Das heißt, ich habe ein bisschen Immobilien, wie es ja viele auch haben wollen. Und sonst genau über diversifizierte Investments in den liquiden Märkten, die sehr langfristig, sehr unemotional, sehr kosten.
Also auch so klassische breit gestreute ETFs so. Oder
ja, oder kann auch was Aktives dabei sein, ja. Und dann halt auch relativ viel halt in Private Equity. Und natürlich ist es eine Tatsache als Unternehmer, man ist ja immer sehr, sehr private in Equity investiert, weil natürlich auch ein Großteil des eigenen Vermögens im eigenen Unternehmen steckt. Ja. Mhm. Da muss man auch sagen, und da kann man sich manchmal am guten Moment darüber freuen, dass man da was gebaut hat, was vielleicht einen gewissen Wert hat. Aber ich glaube, man muss sich immer auch bewusst sein, das sind bei jedem Unternehmen immer theoretische Werte und sie werden halt nur real, wenn es dann irgendwann vielleicht mal zum Exit kommt. Und das ist also für mich persönlich ein Vermögenswert, mit dem ich nicht in irgendeiner Form rechne. Ja, also das ist einfach so Papier und wenn es mal gut geht, schön und wenn nicht, dann auch okay.
Hast du irgendwie so finanzielle Ziele, die du erreichen willst? So irgendeine Zahl mal sehen auf dem Konto oder?
Nee, also nur, ich bin da null abstrakt getrieben. Also auch, muss ich auch sagen, für mich ist das auch null ein Thema irgendwie der Eitelkeit. Also ich hatte es ja vorhin gesagt, also ich leiste mir aktuell den Luxus und es ist ein Luxus, ja, dass ich meine Tochter, und das soll bei der zweiten Tochter dann auch so werden, dass ich die halt aufs Internat schicke. Also das ist natürlich auch ein Thema, was man finanzieren können muss. Aber darüber hinaus bin ich wahrscheinlich eher auch vielleicht zu einer Lebensphase, wo es mehr so ist, dass man hofft, dass man dann auch langfristig, und wir wären ja alle angeblich irgendwie 120 Jahre alt, ja, dass man langfristig das irgendwie auf dem Level halten kann. Aber auch da sind wir wieder beim Thema von vorhin. Wenn du mit Anfang 30 oder was weiß ich nicht, dann das Glück hast, auch bedingt durch deinen Beruf, ja, irgendwie erste Klasse durch die Welt zu fliegen, bist du wieder so ein bisschen beim Thema Entmystifizieren. Ja, ist super, aber ist letztendlich auch nur ein Sitz. Ja, da hat man das gemacht. Und das, also ich empfinde es in gewisser Weise auch als befreiend. Also ich brauche das auch nicht. Ja. Also ich investiere ganz gerne in Kunst, aber in relativ kleinem Umfang. Das ist also auch eine Sache, wo ich zumindest sage, dass auf der einen Seite ist das ein Hobby und ein Luxus. Auf der anderen Seite, wenn du das halbwegs richtig machst, verlierst du da zumindest kein Geld. Ja, aber so denke ich so ein bisschen drüber nach.
Was ist das teuerste Kunstwerk, das du besitzt?
Ach, ich will jetzt nicht direkt sagen, aber da sind schon ein, zwei dabei, die wertvoll sind. Aber auch dort, Treiber ist nicht der Investment Return. Also mein Schwager ist im Kunstbereich und er sagt auch, also natürlich hörst du diese Geschichten, wo jemand irgendwie in der Garage von der Oma den Van Gogh findet. Aber Kunst ist eine sehr, sehr spezielle Anlageklasse, die extrem illiquide ist, die hohe Transaktionskosten hat. Und ich glaube, die Passion muss stimmen und du musst einfach ja auch mit diesen Dingern leben. Ich meine, jeder von uns hat in der Wohnung halt nur irgendwie vier Wände und du musst dir ja schon überlegen, was hängst du da dran? Ja, und bei uns sind halt irgendwie viele Kinderbilder und dann ist noch ein bisschen Platz für was anderes.
Letzte Frage, was würdest du deinem 18-jährigen Ich heute raten mit dem ganzen Wissen, das du gesammelt hast?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich es in Kurzfassung packen würde, würde ich sagen, bleib offen, bleib hungrig und sei relativ hart mit dir selbst, also fordere dich selbst. Und wieder der Punkt von vorhin, bleib widerstandsfähig. Du wirst etwas auf die Mütze bekommen vom Leben und das ist okay. Und das bringt dich im Zweifel wahrscheinlich eher weiter. Also wahrscheinlich die Sachen.
Dann danke Christian für das Gespräch.
Danke dir.
Das war unser Interview mit Christian Schneider-Sickert. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auf Instagram. Abonniert unseren kostenlosen Newsletter. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.